doch nicht zu erwarten.
Über diese Ihre Antwort.
Sie sind doch Geschäftsführer.
Zwischenfallsabgeordneter.
Ich bitte doch um Ruhe. Ja.
Herzlich willkommen zum Zwischenruf, dem politikwissenschaftlichen Podcast rund ums Parlament. Mein Name ist Kevin Settels, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Parlamentarismusforschung in Berlin. Die anschließende Folge ist Teil einer Sonderreihe anlässlich der Veröffentlichung unseres Buches zum ersten großen IPAL-Forschungsprojekt zur Aufstellung der Kandidaten für den Deutschen Bundestag. Dazu spreche ich mit verschiedenen Autorinnen und Autoren, die innerhalb ihrer Kapitel besondere Aspekte der Kandidatenaufstellung beleuchten. In unserer heutigen Folge sprechen wir über das Kapitel Kandidatenaufstellung in historischer Perspektive, Brüche und Kontinuitäten. Dazu sitzt mir gegenüber gerade der Autor dieses Kapitels, Oliver Kannenberg. Guten Tag, Oliver.
Hallo.
Vielleicht kannst du uns in ein paar Sätzen zusammenfassen, worum es in deinem Kapitel geht.
Ja, wie der Titel schon einigermaßen verrät, geht es darum in diesem Kapitel, dass ich mir mal angeguckt habe, wie jenseits der Bundesrepublik Deutschland, also in den anderen vier Systemen der Moderne, wenn man das so sagen möchte, also dem Deutschen Kaiserreich, der Weimarer Republik, dann der NS-Zeit und auch der DDR, wie dort Kandidaten und Kandidatinnen teilweise aufgestellt wurden. Und dann ging es halt darum, so ein bisschen zu gucken, okay, was sind denn die langen Linien, die man da ziehen kann, aber was sind auch Unterschiede, die sich so zwischen den Systembrüchen zeigen und ergeben.
Und was hast du dir dafür genau angeguckt? Beziehungsweise, ich kann mir vorstellen, gerade bei den etwas weiter zurückliegenden Systemen haben sich vereinzelte Herausforderungen ergeben bei der Auseinandersetzung mit dem Thema?
Genau. Also bei den Themen ist natürlich erstmal die Quellenlage ganz entscheidend, dass man sich anguckt, okay, wir haben dieses große Projekt jetzt gemacht für die Kandidatenaufstellung zur Bundestagswahl 2017. Aber für die Wahlen in der Vergangenheit, je weiter man da zurückgeht, ist das natürlich schwieriger, das zu rekonstruieren. Deswegen versuche ich auch an einigen Stellen zu betonen, dass es jetzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, sondern man kann halt nur mit den Quellen arbeiten, die es da gewissermaßen gibt. Für zum Beispiel das Kaiserreich, das ja jetzt am weitesten zurückliegt, ist die SPD als sehr langlebige Partei, die bis heute fortbesteht, natürlich relativ gut erforscht. Da gibt es auch einzelne Studien zu, die man sich angucken kann. Bei den anderen Parteien ist das ein bisschen schwieriger mit der Quellenlage. Es wird dann auch wieder etwas besser, wenn wir uns vor allem dann die Weimarer Republik angucken, weil dann auch die Forschung dazu relativ breit gefächert ist zwischen den jeweiligen Parteien, auch ein bisschen, weil die Aufstellungsmechanismen anders funktioniert haben. Und dann natürlich die NSDAP als eine Partei ist relativ gut erforscht. Und für die DDR, das war auch für mich selbst sogar eine kleine Überraschung, gibt es sogar eine ziemlich gute Dissertation, die sich nur mit diesen Kandidatenaufstellungsmechanismen innerhalb der damaligen Einheitsliste, wie das dann hieß, beschäftigt. Also auch da Unterschiede in dem Quellenstudium, aber um so einen groben Überblick zu geben, war durchaus genug vorhanden. Man musste dann manchmal etwas tiefer ins Archiv quasi hinabsteigen. Und auch das ist wichtig, an manche Quellen war zum Zeitpunkt des Schreibens relativ schwer heranzukommen, weil das ja noch während der Covid-19-Pandemie stattfand.
Ja, es ist ja ein wirklich spannendes Thema, das du dort behandelt hast. Und gerade für Menschen mit herausragendem Geschichtsinteresse sicher auch sehr informativ und spannend zu lesen. Was war denn deine persönliche Motivation, sich diesem Thema der historischen Kandidatenaufstellung zu widmen?
Ja, wie du quasi schon gesagt hast, also auch ich habe schon ziemlich großes Interesse an geschichtlichen Themen, auch vor allem dann an diesen Traditionslinien und quasi dem Gedanken dahinter, dass man sagt, es finden ja Aufstellungsmechanismen, Logiken nicht im luftleeren Raum statt, sondern da gab es Vorläufer, das hat sich alles ein bisschen eingeübt, das sind auch tradierte Handlungsformen, die man da teilweise sieht. Und da war halt für mich die Frage, okay, durch diese Brüche, die die deutsche Geschichte nun mal einmal hat, was sind denn da so die Besonderheiten und was sind dann auch eben schon die zitierten Kontinuitätslinien, die man sieht? Und das war dann auch sehr interessant zu sehen, dass es diese Linien gibt, also dass es einzelne Logiken gibt, die anders funktionieren. So, natürlich im Kaiserreich, es hat auch Parteiorganisation anders funktioniert als jetzt in Deutschland. Dann bei der NS-Diktatur gesprochen, gab es nun mal andere Vorfeld- und Umfeldorganisationen, die eine wichtige Rolle gespielt haben. Aber man hat dennoch auch über diese Brüche hinaus halt so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, was wichtige Elemente sind für Personen, für Menschen, die aufgestellt werden wollen. Und das so ein bisschen tiefer zu erforschen, das war so ein bisschen meine Motivation im Rahmen dieses Kapitels. Es war dann etwas, ja, kürzer angedacht, als es letzten Endes geworden ist. Es ist dann doch sehr umfangreich geworden, weil es eben vier Systeme sind. Aber ich muss schon sagen, dass ich auch selber das sehr interessant fand, die vier verschiedenen Systeme dann auch mal abzudecken und zumindest für einen Überblick auch zu erforschen.
Ja, das glaube ich. Du sprachst jetzt von eigenen Logiken, die du dort gefunden hast und anderen Überraschungen, dass zum Beispiel die Kandidatenaufstellung der DDR gut erforscht scheint. Gibt es noch andere Überraschungen, auf die du gestoßen bist oder Sachen, die dich anders verwundert haben?
Ja, also aus meiner, das kommt sicherlich immer für jeden und jede so ein bisschen drauf an, was seine, ihre Vorwissen so ein bisschen betrifft über die jeweiligen Systeme. Bei mir war es eine große Überraschung, wie sehr dann doch gerade in den mittleren 30er Jahren auch die NSDAP darum bemüht war, verschiedene Organisationen mit einzubinden, verschiedene Seitenarme aus der SA und aus anderen Nebengruppierungen und so. Da musste sehr, sehr viel von den jeweils handelnden Personen auch Vermittlungsarbeit zwischen den verschiedenen Gruppen getätigt werden. Das ist, wenn man es dann weiß, aus der Logik heraus auch verständlich, weil auch diktatorische Systeme natürlich auf verschiedene Säulen und so ein bisschen Teile und Herrsche dann auch so ein bisschen gilt. Man kann das also nicht nur auf diese eine Person zentrieren, sondern man muss auch andere Personen einbinden, die einem die Macht sichern. Und das galt auch für die Kandidatenaufstellung, für ja ein Parlament, das im Endeffekt keine große Rolle gespielt hat. Denn das Parlament, das ist bekannt, das war nach 33 dann halt, wie so genannt wird, gleichgeschaltet worden, also hatte keinen effektiven Einfluss mehr. Allerdings war es ein super Versorgungsposten. Und da wollten halt Leute ihre getreuen Diener so ein bisschen unterbringen. Und deswegen war das sehr, sehr attraktiv für viele. Es gab dann auch schon die freie Fahrt mit der Deutschen Bahn und sowas oder der Reichsbahn damals noch durchs ganze Land und sowas. Also das waren beliebte Posten und da haben viele Anspruch drauf erhoben. Und wie es manchmal so dargestellt wird, dass diese Listen dann auch teilweise einseitig von Adolf Hitler gemacht wurden oder so, das war gar nicht der Fall. Sondern es gab da viele verschiedene Gruppen, die berücksichtigt worden mussten und die auch für die jeweiligen Personen, die zuständig war, teilweise große Kopfschmerzen bereitet haben. Das ist das eine. Und vielleicht noch ganz kurz als zweite Sache, die Bündnispolitik so ein bisschen im Kaiserreich. Im Kaiserreich gab es ja das Mehrheitswahlsystem, also es gab Wahlkreise, in denen dann eine Person mehr als 50% der Stimmen bekommen musste. Das gab also auch dann häufiger mehr als eine Wahlrunde. Und da kam es dann zu Bündnissen, dass Parteien halt keine Kandidaten aufgestellt haben, damit eine ihnen nahestehende Partei dieses Mandat gewinnen kann. Das kennen wir auch heute zum Beispiel aus Frankreich oder aus ganz vielen anderen Ländern, wo es halt Mehrheitswahlsysteme gibt. Und da war es dann aber ganz interessant zu sehen, wie diese Bündnispolitik so ein bisschen im Laufe der Zeit entsteht und was es für verschiedene Bündnistypen gibt. Also da gibt es unfassbar viele Varianten und Bündnistypen, die man so ein bisschen auch mal aufdröseln kann, um zu gucken kann, okay, wie einigen sich zwei Parteien dann auch teilweise nur für eine Wahl darauf, diesen oder jenen Kandidaten aufzustellen. Und auch das ist, glaube ich, ganz interessant zu sehen. Vor allem vor dem Hintergrund, wenn man halt heute guckt, dass diese Tradition so ein bisschen verloren gegangen ist. Wenn man ja heute teilweise sieht, dass es dann 3-4 Parteien gibt, die mit 15% einen Wahlkreis umkämpfen und dann gewinnt eine andere Partei mit 17%, da denkt man sich schon manchmal, naja, wenn es noch mal so ein Momentum für eine Bündnispolitik geben würde, dann könnten sicherlich einige Parteien auch auf mehr Mandate über die Erststimme kommen. Es gibt auch gute Gründe, warum das in Deutschland nicht gemacht wird. Aber das war so noch mal ganz interessant zu sehen.
Mhm. Du bist jetzt eben schon mehrmals auch selbst darauf zu sprechen gekommen, aber die Auseinandersetzung wirklich mit dieser historischen Kandidatenaufstellung über politische Systeme hinweg, die auf deutschem Boden bestanden haben. Wie lässt dich die Auseinandersetzung damit auf die heutige Kandidatenaufstellung blicken?
Im Endeffekt bestätigt es ein wenig, warum Kandidatenaufstellung so funktioniert, wie sie funktioniert. Also diese Bewährung, was ich schon angerissen habe, das ist das entscheidende Momentum. Das galt im Kaiserreich, das galt in Weimar, das galt auch in zum Beispiel der NSDAP, wo ab einem gewissen Zeitpunkt die Mitgliedsnummer, die man hatte, es wurden Leute, die eine Mitgliedsnummer über so und so hatten, wurden rausgesperrt. Die wurden nicht als Kandidaten aufgestellt. Sprich, weil es bedeutet, es war wichtig, lange dabei zu sein, dass man sich lange über die verschiedenen Ebenen der Parteien auch bewährt hat. Und das sehen wir ja heute auch, wenn wir das angucken. Und im Rahmen unseres Sammelbands wird sich ja auch zum Beispiel die Ochsentour angeschaut und so. Dann sieht man, na, dieses Grundprinzip, das ist systemunabhängig da. Natürlich gibt es unterschiedliche Kriterien, die herangezogen werden, um zu bewerten, ob jemand lange dabei war, sich lange bewährt hat. Das unterscheidet sich zwischen den Systemen. Aber dieser Grundgedanke dessen, ein Kandidat, eine Kandidatin, die aufgestellt wird, muss sich in einer gewissen Form für die Partei, die sie dann ja auch aufstellt, bewährt haben. Dieser Gedanke, der ist die lange Traditionslinie über alles hinweg. Und das bestätigt dann auch so ein bisschen, dass es durchaus sinnvoll ist, dass die Parteien nach diesem Modus nach wie vor vorgehen. Wenngleich wir natürlich, auch das muss man sagen, heute auch andere Kriterien herangezogen werden. Gerade alles, was den Bereich Repräsentation und Repräsentativität angeht, da gibt es sicherlich andere Kriterien, die auch mehr und mehr eine Rolle spielen. Das ist dann ja aber auch einfach gesellschaftlicher Wandel.
Ja, nun, ich denke, wir haben jetzt hier genügend Gründe gesammelt für die Lektüre deines Kapitels. Oliver, ich danke dir ganz herzlich für deine Ausführungen.
Vielen Dank und ich freue mich über jeden, der das Kapitel dann lesen wird.
Das war eine weitere Folge der Sonderreihe zur Kandidatenaufstellung des Deutschen Bundestags. Das Buch ist über den Nomos Verlag erhältlich. Weitere Informationen findet ihr dazu in den Shownotes. Wir hoffen, dass wir mit dieser Folge zur Lektüre des Kapitels animieren konnten und freuen uns wie immer über Feedback und Bewertungen über die gängigen Kanäle. Wenn ihr Anmerkungen oder Kritik für uns habt, könnt ihr uns gerne unter X, vormals Twitter, unter dem Handle i-pal schreiben sowie per E-Mail info@ipal.de.